Sci-Fi-Technik im Alltag, Folge 10. Wie würden sich unser Alltag und die Reisebranche zum Beispiel verändern, wenn wir beamen könnten? Welche Möglichkeiten und Probleme brächten Replikatoren und welche Schweinereien könnte man auf dem Holodeck nachspielen? Wir wagen heute einen abenteuerlichen Blick in die ferne Zukunft zusammen mit einem Mathematiker und einem Informatiker, die beide während des Podcasts ziemlich viel Bier getrunken haben. Aber egal, es wird auf jeden Fall wieder der Hammer. Hier ist Fred und das hier ist der Podcast mit Klugschiss. Die Kack- und Sachgeschichten.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Ich bin heute nicht im Kack- und Sachstudio in Hamburg-Barmbek an meinem wunderschönen dunkelbraunen Tisch, sondern ich habe mich heute in Feindesland, hätte ich schon fast gesagt, begeben. Ich bin heute im ganz tiefen Baden-Württemberg in meiner alten Heimat. Wir befinden uns in Eisingen. Und ich stelle zwei Gäste vor, die ganz neu bei den Kack- und Sachgeschichten sind. Sag mal hallo.
Hi.
Hallo.
Ihr müsst ein bisschen näher ans Mikro gehen und ein bisschen lauter sprechen.
Weißt du das?
Ich höre es gut. Die beiden sind ein bisschen schüchtern, denn es sind beides Programmierer. Ich stelle euch mal ganz kurz vor. Zum einen hätten wir da Fabio.
Hi.
Und
ich will noch mehr sagen.
Es fängt schon gut an, die Folge. Und Andreas.
Hallo.
Fab, du bist...
Sag's.
Du bist Musik, du machst Musiker, spielst Gitarre.
Ich mach Musiker, ja.
Ja, du machst Musiker und du bist Programmierer.
Ja.
In der Luft- und Raumfahrt.
Ja.
Und geiler Typ.
Ja, schon.
Du, und Mathematiker, was programmierst du?
Navigationssystem.
Raumschiffe.
Gesagt. Ja, Raumschiffe, ja auch. Wenn in meiner Freizeit programmiere ich Raumschiffe. Aber das soll eigentlich nicht jeder wissen.
Ja. Von daher. Ja, ich muss mir erstmal ein Bier aufmachen. Ja. Was wird was mit den zwei Gästen hier? Meine Güte. Prost!
Zum Wohl.
Weil die beiden Nasen, mit denen ich hier sitze, sind tatsächlich alte Freunde von mir, die ich heute als Sci-Fi- und Technikexperten zu mir eingeladen habe. Mit dabei ist auch Andreas.
Bonjour.
Du bist auch Programmierer, oder was?
Ja, richtig, genau.
Und in welcher Branche?
Ich mache in der Versicherungsbranche.
Ja, das ist ja fast das gleiche wie bei Raumschiffe.
Ja, so ungefähr.
Das lässt sich eigentlich schon vergleichen.
Genauso verwirrend, ja. Funktioniert beides nicht.
Cool. Wir reden heute über Science-Fiction-Technik im Alltag. Es wird relativ technisch werden, aber wir versuchen, auf so einer Ebene zu bleiben, dass auch die Laien, die keinen Warp-Antrieb zu Hause an ihrem Polo haben, mitsprechen und mitverstehen können. Jetzt mal zu euch beiden, erstmal zu dir, Fab. Welche Verbindung hast du zu Science-Fiction?
Bin Riesenfan, Star Trek vor allem, natürlich. Wie gesagt, habe Mathematik studiert, schimpfe mich so Halbwissenschaftler. Das ist eigentlich meine Verbindung.
Oh, stimmt, das habe ich gar nicht gesagt, du bist Mathematiker.
Ja, deswegen schmeiße ich es jetzt rein. Dafür habe ich es studiert, dass ich wenigstens einmal damit angeben kann.
Diplom-Mathematiker.
Ja, eben. Hallo?
Ja. Wir ziehen Ihnen privat immer auf, dass er irgend so eine Pseudowissenschaft macht mit Hähnchenknochen und mit Runen, aber du bist Diplom-Mathematiker.
Ja.
Worüber hast du deine Abschlussarbeit geschrieben?
Oh Gott. Soll ich es wirklich sagen?
Natürlich.
Der Titel war, vielleicht kriege ich es noch zusammen, Sekunde. Ein Algorithmus zur Berechnung von Ausländerreihensequenzen graduierter Ordnungen.
Das piepen wir sowieso raus später.
Exakt.
Cool.
Und genau so ist es auch, wie es sich anhört.
Und ich weiß es auch nicht mehr. Und Andi, du bist IT-Systemadministrator.
Das ist eine Beleidigung. Ich bin Fachinformatiker.
Also bitte. Und was hast du mit Science Fiction am Hut?
Ja, du, ich bin auch großer Sci-Fi-Fan, guck mir viele Filme an, ne, und interessiere mich immer auch für den neuesten technischen Schnickschnack. Auch mal so abgespacedere Geschichten, auch Weltraumgeschichten. Ich bin da immer eigentlich offen für Neues. Und
was es so Neues im Weltraum gibt.
Ja, genau. Oder was zukünftig im Weltraum abspielen könnte, was wir heute schon in den Läden teilweise kriegen, ne. Beispielsweise 3D-Drucker oder sowas in die Richtung.
Oh, da kommen wir später noch dazu. Wir reden heute über
über Überlichtgeschwindigkeit, wir reden über den Warp-Antrieb, wir reden über das Beamen, wir reden über den Replikator, wir reden vielleicht kurz über die Matrix, über Zeitreisen, den Universal Translator, Kernfusion und noch ganz, ganz viele andere tolle Dinge. Erstmal die Frage an euch beide, ihr dürft euch eine Sci-Fi-Technik aussuchen, die ihr benutzen und in euren Besitz übernehmen dürft. Welche ist das?
Holodeck. Hätte ich jetzt auch spontan gesagt.
Habe ich vergessen, stimmt, habe ich vergessen. Holodeck. Wieso?
Warum?
Also das Holodeck, diese Einrichtung bei Star Trek auf den Raumschiffen, wo du eine virtuelle Realität generieren kannst.
Du kannst alles machen, was du sonst nicht könntest, dürftest, etc. Technisch vielleicht nicht möglich ist. Du kannst es simulieren. Also du kannst auch ein Raumschiff simulieren, was ich auch gern hätte. Aber du kannst es simulieren und noch viele andere kranke Scheiße. Also, von daher.
Also auf gut Deutsch, du willst ficken.
Ich will ficken da drin. Dich.
Okay, Andi, du willst auch das Holodeck.
Ja, ja. Ich meine, überleg mal, das wäre ein komplett neuer Touch, um mal Geschichte zu erfahren, weißt du? So ein bisschen Zweiter Weltkrieg oder so, mal mittendrin.
120 Tage von Sodom.
Ja, zum Beispiel, weißt du, selbst mal eine prominente Rolle in dem ganzen Gedönse übernehmen und dabei die Hauptfigur nachspielen. Hätte schon
du sein möchtest Reis. Die Hauptfigur des Zweiten Weltkriegs nachspielen. Das ist sehr interessant.
Wer ist das?
Das ist sehr interessant. Ja, das ist
Josef Stalin, das verstehen wir uns ja.
Das oder? Überlassen wir der Fantasie unserer Hörer. Ich hätte jetzt spontan Replikator gesagt, mit dem du dir Dinge erschaffen kannst aus dem Nichts. Aber jetzt, wo ihr es sagt, Holodeck.
Ein Holodeck beinhaltet auch einen Replikator.
Wollte ich gerade sagen, da kommen wir aber später noch dazu. Ja. Über welche Technik wollt ihr denn zuerst sprechen?
Du bist der Host. Fangen wir mit was Einfachem an. Wie wär's mit Kernfusion? Das interessiert eh keine Sau. So zum Warmwerden.
Kenn ich auch nicht wirklich aus damit.
Es kommt zum Schluss, wenn niemand mehr zuhört.
Okay, auch gut.
Lass uns doch direkt mal tatsächlich über das Holodeck sprechen. Kann einer von euch beiden, den Zuhörern, die vielleicht nicht wissen, was das ist, kurz erklären, was ein Holodeck ist und wie das funktioniert?
Fabio?
Ich?
Ja.
Ich soll.
Ja.
Also im Prinzip ist es einfach nur ein leerer Raum, der dir eine Realität simuliert, ein Programm abspielt, wie ein Film für dich. Du kannst aber alles anfassen, du kannst sozusagen dich da drin bewegen und angeblich simuliert es so, dass dir die Welt so groß vorkommt, wie du es willst, egal wie klein der Raum ist, was natürlich kompletter Schwachsinn ist, aber geil wäre.
Wie funktioniert das Holodeck technisch? Wie setzt das um, dass ich das vorgespielt kriege?
Soweit ich weiß, durch Replikatoren.
Durch Kraftfelder vor allem, ne? Kraftfelder richtig, und
ja.
Photonen.
Ja, Kraftfelder, Photonen.
Also Licht.
Wie der Name Holodeck schon sagt, viele holographische Projektionen. Objekte, die du anfassen kannst auch und anfassen kannst, die werden in dem Moment, wo du sie berührst, repliziert zur Materie, dass sich die Berührung auch original anfühlt.
Boah, da sind wir aber schon bei der ersten Kontroverse. Das stimmt aber nicht so viel, ich weiß.
Doch.
Also wenn du jetzt einen Menschen simulierst im Holodeck, du stehst einem Menschen gegenüber und du fasst den an, dann ist das doch, soweit ich jetzt von meinem Star Trek Wissen weiß, ein Kraftfeld. Und weißt du, der baut aus Kraftfeldern und aus Hologrammen, baut er etwas, das aussieht wie ein Mensch und den du auch anfassen kannst.
Was ist, wenn du was isst?
Ja, Moment. Genau. Wenn du was isst, wenn du irgendwas hast, das du in die Hand nimmst oder das du in dich einführst.
Woher will jetzt der Computer wissen, ob ich nicht den Menschen, der mir gegenübersteht, in irgendeiner Form einführen möchte?
Oder ob ich den essen möchte?
Ja.
Oder ein Ablecken.
Der Computer kann doch da keine Unterscheidung machen. Also heißt es folgerichtig, der Computer muss alle Gegenstände gleich replizieren.
Das ist interessant.
Wenn ich ein Ablecken muss ich Schweiß schmecken.
Da sind wir schon ganz tief jetzt in der technischen Diskussion drin, ja. Also das Holodeck kann laut Star Trek auch replizieren. Wir kommen zum Replikator noch extra. Replizieren heißt, da wird Materie, echte, reale Materie geformt und geschaffen. Also wenn ich einen Kuchen esse auf dem Holodeck, dann ist das ein Kuchen, der spontan vom Rechner der Enterprise aus dem Nichts erschaffen wird.
Aus dem Replikatorsystem, ja.
Cool.
Stellt sich aber auch die Frage, je nachdem, was ich mache, muss der auch extrapolieren, was er erstellen soll, damit er es nicht erstellt, während ich es anfasse.
Nee, gefährlich, du hast es doch schon als Hologramm vor dir. Also der Computer weiß ja, was du jetzt dabei bist zu berühren.
Das heißt, ja, okay, das heißt, er erstellt nicht sofort nur ein Kraftfeld, sondern er erstellt es sofort in jeglichem Detail, auch innen drin.
Ja, prinzipiell.
Laut Frechheit nicht.
Nee, also
Also ich sag mal so, wenn ich die Oberfläche von einem holographischen Menschen anfasse, glaube ich nicht, dass da sofort alle inneren Organe
mitrepliziert
hat. Aber die Haut wird eine genetische Masse sein, die der Haut eines Menschen entspricht.
Replikator-technisch gesehen. Ich habe das immer so verstanden, dass das einfach nur hohle Kraftfelder sind, die von außen aber täuschend echt aussehen.
Na, weil am Anfang von Star Trek Enterprise wird auch beispielsweise gesagt, das Holodeck fühlt sich so echt an. Und wenn ich ein Kraftfeld anfasse...
Ja, das war halt sinnbildlich gemeint.
Ja, sinnbildlich hin oder her. Aber wenn ich ein Kraftfeld anfasse, dann fühlt sich das nicht real an, sondern ich kriege im Zweifel einen Stromschlag. Oder keine Ahnung was.
Aber überleg mal, du hättest jetzt irgendwas, was hohles und egal was. Und du würdest da voll schnell reinfassen. Und da muss er das, was drin ist, hinreplizieren. In der Sekunde wäre das nicht gefährlich? Kannst du deine Hand im Replizieren drin haben?
Nee, der Computer ist doch immer schneller als du, oder? Hätte ich jetzt gesagt.
Was sind denn Kraftfelder?
Sagt die Ingenieure von Star Trek. Also einmal erklären sie es, glaube ich, dass es einfach nur Licht ist, das gebündelt wird und einfach an Ort und Stelle gehalten wird, um die Farben auszustrahlen, die man sehen soll. Und das Zweite ist, warum man es dann anfassen kann. Keine Ahnung.
Also ein Kraftfeld, das kennt man ja auch, wenn die in Science-Fiction-Filmen in Gefängniszellen gesteckt werden oder so. Das ist halt einfach ein unsichtbares oder manchmal auch sichtbares Feld, das man nicht durchdringen kann. Das einen manchmal sogar dann verletzen kann, Stromschläge, die er übergeben kann und so weiter.
Genau, halt, falsch rum. Das Holodeck benutzt Kraftfelder, um Licht zu bündeln, um es an Ort und Stelle zu halten. So war es, glaube ich, erklärt.
Ja.
So war es, ja.
Kranker Scheiß.
Was ein Kraftfeld sein soll.
Das überschreitet unsere Vorstellungskraft.
Ionisierte Luft, was weiß ich.
Wir wollen ja die Technik nicht nur ganz grob so umreißen, sondern wir möchten ja hauptsächlich darüber sprechen, wie würde es sich auswirken, wenn es sowas wirklich geben würde. Stell dir vor, im Jahr 2016, im Hier und Jetzt, gibt es das Holodeck. Apple und Microsoft bringen Holodecks raus und die kannst du dir kaufen, kannst dir zu Hause einen Raum bauen und hast das.
Gut. Also jetzt mal rein technisch gesprochen, ich meine, jetzt haben wir schon diese 3D-Brillen, nicht 3D.
Virtual Reality.
Diese Virtual Reality. Das kommt dem Ganzen jetzt mal ganz leicht gesprochen der Sache schon, es geht in die Richtung auf jeden Fall. So, was passiert jetzt? Gar nichts. Die Leute gehen ganz normal weiterarbeiten, abends flacken sie sich vielleicht mit ihrer VR-Brille hin, ziehen sich irgendein Spiel rein oder irgendeine Story. Und dann passiert eigentlich gar nichts. Wieso sollte ein Holodeck unsere Lebensweise ändern?
Weil es echter wäre, Mann.
Da muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich würde degenerieren. Aber dann wäre es echt vorbei. Ich würde nie wieder rausgehen. Du brauchst nie wieder rausgehen. Du kannst da drin rausgehen.
Ja gut, es gibt ja auch die Holodecksucht, ne?
Ja eben, die habe ich jetzt schon.
Aber es gibt auch genauso die Computersucht, weißt du? Oder eine Internetsucht.
Die habe ich auch.
Also die VR-Brillen, die sind ja echt, also... Auch wenn die schon einiges können, das Ganze ist meiner Meinung nach schon in den Kinderschuhen, vor allem in der Vermarktung. Weil wie viele Leute kennt ihr, die sowas zu Hause haben? Ich kenne eine Person.
Ja.
Also das ist wirklich am Kommen, wie es in 5 Jahren aussehen wird, ist dann was anderes. Aber ich meine, wie du gerade schon hier, Andi, wie du schon angedeutet hast, Computersucht. Ich meine, die Sucht nach Spielen, nach Computerspielen ist ja wirklich kein neues Thema. World of Warcraft, Kids, die zu Hause bleiben und sich auf ihren Stuhl scheißen, die festwachsen. Irgendein Japaner vor kurzem, den haben sie aus dem Keller gezogen und seine Füße haben angefangen zu faulen, weil er 6 Tage am Stück durchgezockt hat und weder...
Grabenfüße oder
und was weiß ich, die wegen der Feuchtigkeit oder so. Ja. Das muss bestialisch gewesen sein. Und das ist ja,
das könnte dir im Holodeck nicht passieren.
Kommt auf das Programm, das du laufen lässt.
Ja, vielleicht sitze ich dann im Keller und will Computer zocken.
Ja, genau. Du gehst in das Holodeck und lässt dir deinen Keller simulieren, in dem du sitzt und WoW zockst.
Ja, vielleicht gibt es ja keinen Keller mehr, ne? In der Zukunft.
Du brauchst nichts mehr, du brauchst einen einzigen Raum, in dem du lebst.
Also
deine Wohnung ist ein Holodeck.
Selbst im Star Trek-Universum ist das Holodeck ein Privileg, das nur Leuten vorenthalten ist, die an einem Raumschiff arbeiten oder in einem Raumschiff arbeiten oder genügend Kohle haben, um Ferengis zu bezahlen, dass sie in ihre Suiten rein dürfen.
Ja, aber die Frage war, was wäre, wenn es jeder haben könnte? Das
ja,
ist die Frage, ne?
Aber also,
ich sag, wir gehen vor die Hunde.
Ja, also wenn jeder in seinem Zimmer ein Holodeck hätte, dann gebe ich dir recht, dann würde ich auch einen Scheißdreck tun und rausgehen wollen. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das wirklich irgendwann Realität sein wird. Es wird vielleicht sowas wie Holodeck-Vergnügungszentren geben oder am Raumschiffen 1-2 Holodecks, wo die Leute sich amüsieren können, aber es wird ein Privileg sein, da hinzugehen.
Ich weiß nicht, wir haben auch alle jetzt Computer zu Hause. Und früher hast du, weißt du, Teufel was dafür gezahlt. Nee, Mann, das glaube ich nicht.
Es gibt bei, du hast es schon kurz angesprochen, Andy, Holodeck-Sucht. Es gibt bei Star Trek The Next Generation eine Figur, die heißt Reginald Barclay. Und der hat ein Problem, das ist sowieso so ein bisschen psychisch labiler Charakter. Und der ist süchtig nach Holodecks. Der kommt fast nicht mehr aus dem Ding raus. Entschuldigung, ich trinke hier die ganze Zeit Sprudelwasser.
Ja.
Auch sehr gut für eine professionelle Produktion wie uns. Der ist so im realen Leben total schüchtern und so ein Nerd und Sozialphobiker. Der hat große Probleme, im realen Leben Anschluss zu finden und vergräbt sich förmlich in dieses Holodeck. Er schafft sich da seine eigene Realität, in der er natürlich der Superstar ist und kommt da nicht mehr raus. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn das Holodeck für zu Hause, das iDeck, wenn das kommt, dass es viele Fälle geben wird, wo Leute genauso abgehen, die nur noch zu Hause sitzen und nicht mehr aus dem Haus gehen.
Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Definitiv. Ich meine, wie ich schon vorher gesagt habe, es gibt die Internetsucht, es gibt die Computersucht, wieso sollte es keine Holodecksucht geben?
Du musst nicht mehr aus dem Haus gehen. Ja? Du kannst dir sogar deine Sexualpartner dort simulieren.
Ja, und richtig gute. Und vor allem, überleg mal, gerade so sozial Schwache, die es schwer haben zu interagieren mit anderen Menschen, bla bla bla. Perfekt. Brauchst nie wieder echte Probleme haben. Solange du den Scheiß bezahlen kannst, vielleicht bezahlst du der Staat, Hartz IV oder irgend so ein Scheiß, Hartz 50, perfekt.
Crank.
Und ich glaube, dann ist mit Fortpflanzung komplett vorbei.
Voll.
Warum solltest du dir das antun? Warum solltest du dir das noch antun? Du willst Kinder haben, hast du 10 Minuten lang auf dem Holodeck. Ja. Dann weißt du schon wieder, dass du keine willst.
Warum soll ich mir den Stress antun, in Bars gehen, Frauen anquatschen, mit ihnen dann Dates veranstalten und so, wenn ich mit 2 Knopfdruck mir Pamela Anderson auf das Holodeck holen kann und dann geht's ab.
Ja, dafür wird die Gesellschaft andere Lösungen finden. Da werden deine Spermien entzogen, während du im Holodeck unterwegs bist.
Kein Problem. Mach Kinder mit meinen Spermien, wenn ich mich nicht drum kümmern muss.
Ja, wirst du auch nicht. Die werden in irgendwelchen Holodeck-Einrichtungen großgezogen.
Wo muss ich unterschreiben?
Von holographischen Erziehern und Eltern. Die werden es nicht mal merken.
Oh, das hat schon so ein bisschen was Matrix-mäßiges.
Ja,
vielleicht.
Oh, jetzt hast du aber die Kurve gut gekriegt zum nächsten Thema.
Also ich finde, Matrix und Holodeck, das ist für mich so die gleiche Liga. Also Matrix kennen wir alle, da sitzen die...
Ja, was ist erzwungen?
Das ist so die Matrix ist ja auch eine künstliche, eine digitale Realität. Und in den Filmen Matrix ist es ja so, dass die Menschen wirklich nur noch degenerierte Fleischsäcke sind, die in irgendwelchen kleinen Kammern rumsiffen und künstlich ernährt werden und in ihrer Realität dann drinstecken, in ihrer digitalen Realität.
Ja, prinzipiell hast du halt einen eklatanten Unterschied zwischen Holodeck und Matrix. Beim Holodeck bist du wirklich... in Bewegung, ja, du interagierst mit den Objekten, während in der Matrix diese Interaktion nur vorgegaukelt wird, ja.
Ist also freiwillig, ist gezwungen.
Ja, dein Gehirn denkt zwar, du tust gerade diese Handlung vollziehen, aber in Wirklichkeit liegst du in irgendeiner Lache von Körperflüssigkeiten, ja, und vegetierst vor dich hin.
Und das Holodeck hat auch viele tolle Dinge, wie du gerade gesagt hast, du kannst da Sport machen und Dinge erleben.
Ja. Ja, hat ja auch nie jemand
was anderes gesagt. Skifahren und sowas.
Würde ich natürlich nie machen, aber...
Nee, wir wollen lieber WoW zocken auf dem Holodeck. Ja.
Mit guter Grafik.
Ah, hier so eine extrem fortschrittliche Simulationstechnik wie das Holodeck bei Star Trek oder auch die Matrix bei Matrix bringt ja auch wirkliche handfeste Gefahren mit sich, wie wir bei Star Trek ja oft gesehen haben.
Ja, wobei ich muss sagen, die Holodeck-Stories von Star Trek sind eher die schwachen Folgen. Ich mag die Folgen einfach nicht.
Also es passiert ja wirklich gefühlt, gerade bei The Next Generation, also die Serie mit Picard und Data und so weiter, da passiert es ja echt gefühlt jede vierte Folge, dass irgendeine Holodeck-Figur amok läuft oder das Programm einen Fehler
hat. Das war eine super Folge. Die war super.
Ja, die ist nicht schlecht, aber...
Genau, der Androide hat sich ein Programm gemacht, in dem er Sherlock Holmes gespielt hat. Und die hatten dann einen Bösewicht, Moriarty, das ist ja der Gegenspieler von Sherlock Holmes. Und der hat den so programmiert, dass er ihm ebenbürtig ist. Und das Programm hat dann eine Figur geschaffen, die sich ihrer Existenz als simulierte Figur bewusst ist.
Ja, der Klassiker sozusagen.
Ja, künstliche Hammer. Intelligenz und so weiter.
Ja. Und dann das Schiff natürlich übernimmt, klar, muss ja auch irgendwie Spannung aufkommen.
Es gibt also bei Star Trek gibt es ja eine gute Lösung für diese Gefahrengeschichte, und zwar die Sicherheitsprotokolle. Das heißt, das Holodeck kapiert, wenn irgendwas physisch gefährlich sein könnte für dich, Also wenn jemand mit einer Axt auf dich eindrischt oder dich abschießen möchte und dann schalten sich die Sicherheitsprotokolle ein und dir passiert nichts.
Ja.
Und bei Star Trek passiert es ja relativ häufig, dass die Sicherheitsprotokolle kaputt gehen. Und
oder ausgeschaltet
werden. Oder ausgeschaltet werden. Du kannst sie auch absichtlich ausschalten und du dann tatsächlich physisch verwundet werden kannst dort.
Ja. Oder sogar sterben.
Das ist für die Programmierer von so einem Holodeck wäre das eine echt schwierige Sache, oder?
Wieso?
Also, dass das Programm von sich aus checkt, was jetzt für dich gefährlich sein könnte oder nicht.
Nee, überhaupt nicht. Gut, du hast eine riesen Datenbank, da ist alles hinterlegt, was dir irgendwie schaden könnte. Ja, wenn es in irgendeiner Art und Weise, in Abhängigkeit von Geschwindigkeit, Winkel oder wie auch immer,
auf dich zufliegt.
So, oder, ja. Genau. Und in dem Moment tust du es erst gar nicht replizieren, sondern lässt es einfach als Hologramm auf dich zufliegen.
Das ist doch relativ easy. Das kann jede Physik-Engine von jedem modernen Spiel so weit berechnen, was dem passiert, deinem Charakter zum Beispiel in des Spiels.
Aber du bräuchtest halt echt schon heftige Sicherheitsprotokolle, dass das nicht ausfällt.
Du musst einfach sagen, ab so und so viel Krafteinwirkung ist Stopp. Das heißt, du kriegst eine Keule in die Fresse und
es ist... Nö, ich meine, wenn es Fehlfunktion einfach
nicht. Ich stell mir die Herausforderung wesentlich schwieriger vor, eine Kugel aus einer Pistole zu replizieren im Flug, kurz bevor sie sich in deinen Körper hineinbaut, wenn du die Sicherheitsprotokolle ausgeschaltet hast. Das stelle ich mir wesentlich aufwendiger
vor. Wenn du das geschafft hast, das zu realisieren, sind die Sicherheitsprotokolle nur noch Pipi-Kram.
Ja, so sehe ich es. Ja.
Wenn du so schnell replizieren kannst, kannst du auch so schnell rechnen, dass du rechnen kannst, was jetzt passiert.
Ja.
Halt dich für Pille-Palle.
Du bräuchtest eine unglaubliche Rechenleistung, vor allem, um so ein Holodeck zu realisieren.
Ich weiß nicht mal, was für eine Rechenleistung du bräuchtest, weil ich weiß nicht mal, wie es funktionieren soll, irgendwas zu replizieren, wie es überhaupt gehen soll. Ja. Vielleicht brauchst du nur ganz wenig Rechenleistung. Vielleicht geht es voll easy, keine Ahnung.
Ja, aber du musst ja die Realität simulieren. Also allein schon im Holodeck zu simulieren, wie wir drei hier in dem Raum sitzen und diesen Podcast aufnehmen, ist doch schon, das sind doch schon Terraquads, mal Star Trek zu zitieren, von Daten. Du musst den Tisch, die Gläser, die vor uns stehen, das Mikrofon, die Struktur, die Oberflächen.
Wenn du die Technik hast, ist es kein Problem. Guck dir 3D-Spiele an. Wenn du die Technik hast, ist es kein Problem. Es ist sogar ziemlich einfach. Das Problem ist die KI, dass dir gegenüber so reagiert.
Künstliche Intelligenz, ja.
Genau, dass er so reagiert, dass dir nicht auffällt oder dass es halt noch Spaß macht. Und eigentlich das ist das Schlimmste. Und dann, man müsste jetzt halt wissen, wie Replizieren funktioniert. Dann, ich glaube eher, dass die Energie, die du brauchst, schlimmer ist als die Rechenleistung. Wenn du einmal weißt, wie du das machst, kannst du es bestimmt einigermaßen optimieren. Aber wie willst du das machen?
Das Holodeck. Ich freue mich drauf.
Mhm. Mit 80 dann nochmal 20 sein.
Geil. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist eigentlich eine perfekte Überleitung für unser nächstes Thema. Der Replikator, über den wir schon ganz kurz angerissen haben.
Ja.
Beschreib doch mal, was ist der Replikator bei Star Trek? Oder es gibt ja ähnliche Techniken bei anderen Science-Fiction.
Schnaps, hausgebrannt, 3 Gläser.
Ja.
Das ist ein Replikator.
Zum Wohl. Leiter alkoholfrei. Ne?
Der Replikator ist eine Art Nahrungsverteiler. Das ist nur so eine Loch in der Wand und dann gehst du hin und sagst, ich möchte meinen Earl Grey Tee haben und der kommt raus.
Nein, du kannst ja auch ein T-Shirt replizieren.
Ja, also um ein Beispiel zu nennen. Also der Replikator ist eine Vorrichtung, die so fühlt es sich für den Laien an, aus dem Nichts Gegenstände erzeugt.
Materie neu anordnet, um es mal.
Wie macht er das?
Angeblich nimmt er vorhandene Materie, also wohl Scheiße zum Beispiel von der Crew, bricht die. So wie wenn du zu Hause kochst im Prinzip.
Das hast du wunderbar trocken
dein eingeführt. Also, bricht die Moleküle auseinander und baut sie neu zusammen, um neue Moleküle zu bekommen.
Statt dampfender Scheiße dampfender Kaffee. Entschuldigung, ich habe da eine andere Vorstellung davon. Ich dachte immer, dass Energie zu Materie gewandelt wird. Dass dieselbe Technologie auch beim Beamen genutzt wird.
Leider zu Beamen kommen wir noch.
Aber ganz wie wir alle wissen, hängen alle Star Trek-Technologien irgendwie in irgendeiner Form miteinander zusammen.
Ja, Beamen und Replikator ist im Prinzip dieselbe Technik, aber wir kommen zum Beamen erst danach.
Ich dachte eigentlich, dass der Urgedanke wäre, wirklich Moleküle auseinanderzubrechen, ihre Bestandteile sie neu anzuordnen, dass du Elektron, Proton, bla bla hast und sie neu anordnest zu neuen Molekülen und daraus genau den Scheiß generierst, den du brauchst.
Also was wir, was, eines der Dinge...
Und du brauchst uns Kacke.
Eines der Dinge, die wir tatsächlich von Einstein wissen, von seiner Relativitätstheorie, das ist ja dieses E gleich mc Quadrat, das wird ja immer auf T-Shirts getragen und kein Mensch weiß, was es wirklich bedeutet. Das besagt, dass Materie und Energie austauschbar sind. Du kannst theoretisch Materie in Energie verwandeln und auch wieder umgekehrt. Ja. Und das ist die Art, wie der Replikator arbeitet. Der tauscht das aus.
Okay, ja. Also wirklich wie Beamen eher.
Bei Star Trek wird das auch, ich habe extra nochmal reingeguckt, auch in der Star Trek Wikia. Und ich erinnere mich auch dran, dass es auch ein paar Mal angesprochen wird, natürlich in der Serie. Ein Replikator, dieser Nahrungsverteiler, der hat da drin irgendwelche Proteine und irgendwelche Kohlenhydratstrukturen.
Jetzt musst du aber aufpassen, Nahrungsverteiler ist kein Replikator. Der Nahrungsverteiler ist das Vorgängermodell
vom Replikator. Ja, du hast recht. Allerdings wird in den Serien manchmal auch so ein bisschen, manchmal sagen die auch Nahrungsverteiler, obwohl das eigentlich nicht stimmt, genau. Nahrungsverteiler war in den ganz alten Serien, in der ganz alten Zeitlinie etwas, wo halt ein Kuchen rauskommt.
Genau, und das ist auch das, wie Farb so schön erläutert hat, wo im Prinzip aus Kacke ein Kuchen gemacht wird.
Das ist Recycling.
Ja, genau, das ist die Technologie.
Genau. Aber wir reden jetzt wirklich über den High-Science-Replikator, den man so kennt.
Da brauchst du nichts mehr, da brauchst du noch Energie.
Der hat tatsächlich im Inneren Rohmaterial. Also du könntest es auch aus Energie machen, aber das wird auch ein paar Mal erwähnt, der hat in seinem Inneren Rohmaterial. Das sieht man auch manchmal bei Star Trek Deep Space Nine. Da ist so eine wabernde, schleimige Masse drin. Bei Quark, bei dem Ferengi, geht immer irgendwas kaputt in seinem Replikator und dann quillt da dieser Mist raus. Da gibt's Proteinstrukturen und Kohlenhydratstrukturen so als Rohmaterial und die verwandelt der in das Essen, das du dann brauchst. Der baut das praktisch auf molekularer Basis auf.
Aber das ist doch viel logischer, schweres Wasser oder so zu nehmen, weil es viel mehr Elektronen und den ganzen
Scheiß. Das kannst du theoretisch natürlich auch machen. Also
du mehr Energie hast. Du mehr Energie hast auf kleinerem Raum, warum sollst du Proteine nehmen?
Das hat vielleicht praktische Gründe. Das ist einfach vielleicht praktischer, dass du einfach da deine Säcke mit Schleim drin hast und da lässt er das raus. Vielleicht ist das energiesparender, wie wenn du das aus reiner Energie machst.
Weißt du musst aber auch mal überlegen, die Sternflotte hat eine Replikator-Technologie, die Ferengi haben im Zweifel eine komplett andere und die Cardassianer haben vielleicht eine komplett andere Systematik, wie sie den Replikator bedienen. Deswegen kommt bei Quark auch irgendwelche glibrige Flüssigkeit aus dem Replikator raus, wenn die kaputt ist, weil es im Zweifel vielleicht nur ein weiterentwickelter Nahrungsgedönse ist.
Es gibt gute und schlechte Autos.
Ich habe extra recherchiert, bei The Next Generation wird es tatsächlich auch mal verbalisiert so beschrieben, dass der aus texturierten Proteinstrukturen und Kohlenhydraten das baut.
Was ist eine texturierte Proteinstruktur?
Keine Ahnung, das klingt wissenschaftlich.
Ich glaube, das ist einfach so ein Bausatz an Proteinen, die systematisch aneinander gereiht sind, dass du die maschinell irgendwie zu dem verarbeiten kannst, was du gerne hättest. Ja. So stelle ich mir das jetzt vor.
Also
warum nicht schweres Wasser, Mann? Oder super schweres Wasser.
Gib dir gleich schweres Wasser hier.
Würde viel mehr Sinn machen, du wärst auf kleinsten Raum so viel.
Im Prinzip ist es egal, in der Theorie ist es dem Replikator egal, ob du ihm schweres Wasser gibst oder einen alten Couchsessel.
Ja.
Der baut dir daraus einen Schnitzel.
Ja.
Was ist eigentlich schweres Wasserfarb für die Hörer?
Frag mich was.
Du wolltest es doch unbedingt haben.
Ja, sorry.
Ich weiß es extra nicht.
Der hat ein viel, viel größeres.
Oh, ich hätte gern schweres Wasser.
Wasser ist doch einfach normales Wasser.
Es hat viel größeren Atomkern.
Ja, es ist
ich weiß nicht, wie sie es herstellen, aber es hat einen viel, viel größeren Atomkern. Es ist viel, viel schwerer. Also es ist einfach wirklich viel schwerer.
Ich weiß, wie man schweres Wasser herstellt. Du kannst es aussieben praktisch. Schweres Wasser kommt in normalem Wasser auch vor. Also Wasser ist ja H2O, ne? Und von. Ich kenne jetzt die Zahlen nicht, aber von einer Milliarde...
120 ist bei schwerem Wasser irgendwas mit 120, Protonen im Kern oder sowas.
Ist ja auch was. Also von einer Million oder einer Milliarde Wassermolekülen, die in normalem Wasser rumschweben, ist ein Molekül schwer. Das ist überall drin. Das ist ja ein Zufall der Natur.
Okay.
Also das ist in dem Wasser, in dem ich jetzt gerade trinke, können auch solche schwere Wassermoleküle drin sein. Aber die braucht man ja zum Beispiel, schweres Wasser braucht man ja zum Beispiel für den Bau von Atombomben. Und das ist mega, ich wusste das mal, das ist ultra kompliziert. Du kannst das praktisch aussieben. Du guckst, das ist ein ganz langwieriger Prozess, wo du eben die schwereren Moleküle eben da rausholst.
Okay.
Und das gibt's im Prinzip wahnsinnig viel davon gibt es auf der ganzen Welt, aber es ist sehr schwer und langwierig, da ranzukommen. Aber da haben die mittlerweile auch gute Techniken, um da ranzukommen. Ist ja egal, das ist jetzt viel zu detailliert.
Ja, lass uns mal wieder über den Replikator reden.
Genau, der Replikator, um das mal runterzubrechen, baut auf molekularer Basis Dinge auf. Und das ist ja im Prinzip das, was wir gerade mit dem 3D-Drucker versuchen.
Bedingt. Ich meine, du hast dasselbe Material, das eingeht, das auch rauskommt. Du tust es nur prinzipiell anders formen, weißt du?
Ja.
Du hast also, ein Pulver, das du irgendwo draufschmierst.
Nein, das musst du dir vorstellen wie eine Kabelrolle. Da ist dieses Plastik oder was das ist drin.
Ja,
das
ja.
Tust du einfädeln wie bei einer Nähmaschine, jetzt mal komplett auf laienhaft gesprochen. Tust du einfädeln wie bei einer Nähmaschine und durch den Druckkopf wird es erhitzt, dass du das formen kannst, ja, und dass es eine verbindende Struktur gibt. Und damit kannst du dann einen Körper formen, ja, und das härtet dann raus. Und irgendwann hast du dann dein fertiges
Objekt. Leute, dass der 3D-Drucker technisch natürlich ganz anders funktioniert als der Replikator bei Star Trek, ist natürlich klar. Aber ich meine, auf so einer gedanklichen Ebene ist das, finde ich, so ein ganz, ganz früher Vorgänger.
Absolut, ja, da bin ich bei dir.
Weil der baut ja Dinge, also es gibt, das finde ich ganz interessant, also in der Produktion von Dingen unterscheidet man zwei Grundprinzipien. Das Top-to-Bottom und das Bottom-to-Top-Prinzip. Also das Top-to-Bottom-Prinzip, also von oben nach unten, bedeutet, du nimmst irgendwas, einen Block Metall, und tust so lange davon Dinge entfernen, also abschleifen oder abraspeln, bis du das hast, was du willst.
Yeah.
Das ist im Prinzip die Standardart der Produktion, die wir seit Jahrhunderten, Jahrtausenden machen. Ja. Du nimmst dir ein Stück Holz und tust da so lange was abschneiden, bis ein Schwert rauskommt, ein Holzschwert. Und das, was wir jetzt seit kurzem mit 3D-Druckern versuchen, ist die Bottom-to-Top-Methode. Also du baust was von unten nach oben auf. Du baust kleine Bestandteile zu was Größerem zusammen, was die viel effektivere und effizientere Art ist, irgendwas zu produzieren. Denn du hast keinen Abfall hinterher.
Ja, vor allem kannst du das Ausgangsmaterial zu einem Spottpreis besorgen, ja, im Vergleich zu dem, was du im Zweifel für das fertige Produkt bezahlen müsstest, wenn du es im Laden kaufst. Weil da verdient der Händler, der Produzent, der Lieferant und sonst noch wer an dem Produkt. Und klar, der Preis steigert sich mit jedem Schritt, den die Ware zurücklegen muss, ne? Während du das einfach sozusagen in deinem Arbeitszimmer oder in deinem Wohnzimmer hast du deinen 3D-Drucker stehen, klickst du auf den Knopf oder drückst du auf den Knopf und dann kommt das fertige Produkt
an. Dann kommt dein Schinken raus.
Ja.
Ist es eigentlich wiederverwertbar? Kann ich, wenn ich was gedruckt habe, das wieder als Druckertinte
für den 3D-Drucker benutzen? Also so wie die 3D-Drucker heute funktionieren mit dem Plastik, kannst du das einfach wieder einschmelzen und was Neues
daraus machen. Aber nur bei dem Plastik, du kannst auch andere Sachen drucken. Also ich weiß, es gibt auch Pulverformen, dass du Metall druckst.
Ja, also es gibt wohl die ersten 3D-Drucker, die mit Metall arbeiten, was aber natürlich mega heftig und teuer und aufwendig ist. Ja. Ich weiß nicht, ob das erst im Versuch ist oder.
Ich weiß von einem Freund, dass die das in der Zahntechnik benutzen. Also auch um sowas Ähnliches wie Keramik zu drucken und auch Metall. Und das ist halt, ja gut, im Vergleich zu Plastik ist es bestimmt viel teurer, aber im Vergleich zu dem, was sie vorher gemacht haben, ist es um einiges billiger. Kannst du wieder Arbeitsplätze streichen und so, das Übliche.
Stellt euch mal vor, der Replikator ist Realität. Der kommt morgen raus. Den kannst du kaufen im Laden. Der sieht aus wie eine Mikrowelle, stellst du zu Hause hin, der macht aus meiner Scheiße einen Schinken.
Yeah.
Welche positiven Effekte hätte dieser Replikator auf unsere Gesellschaft und auf unsere Welt?
Ja, es wäre der erste Schritt in die Richtung, dass du kein Geld mehr brauchst. Diese Utopie, dass du eine Gesellschaft komplett ohne Armut und ohne Geld hast, was da der Knaller wäre. Das wäre der allererste Schritt in die Richtung. Weil jetzt kannst du noch nicht machen. Irgendeiner muss immer ackern, auf dem Land oder sonst wo, dass du was zum Fressen hast. Und das wäre dann eigentlich nicht mehr der Fall.
Reden wir gerade von einem Replikator, der mit Energie betrieben wird oder mit einem Replikator, der...
Mit Magie betrieben. Nein, also der muss...
Der vorhanden...
Ja, schön, das ist ein Unterschied.
Du brauchst... Ja, Leute, dass du da mega viel Energie reinstecken musst, ist ja wohl klar,
nee, oder? Nee, weil das Problem ist, wenn du wirklich nur, sag mal, wirklich deine eigene Scheiße immer wieder verwerten würdest, würde sie weniger werden. Das heißt, du hättest irgendwann kein Material mehr, das du dafür benutzen kannst.
Ja, natürlich. Du kannst aus dem Nichts kannst du nichts erschaffen. Das ist ja eines der Grundgesetze der Physik.
Wenn du halt aus, was weiß ich, wenn du aus Pappe ein Stück Kuchen machst, brauchst du viel zu viel Pappe. So, behaupte ich jetzt mal, ich bin kein Chemiker, aber je nachdem, was du aus was machst, hast du Verluste in Form von Masse etc.
Ja, also brauchen wir Energie? Ist es ein energiebetriebener Replikator oder ist es ein materiebetriebener Replikator?
Also meiner Meinung nach ist es völlig wurscht, denn da Materie und Energie äquivalent sind, ist es egal. Das ist
nicht Wurst, weil überleg mal, stell dir vor, es wäre ein materiebetriebener Replikator. Dann stelle ich so ein Ding in die Wüste von Afrika, schmeiß den ganzen Sand rein und versorgt die Menschen mit Essen. So, fertig. Nahrungsmittelkrise in Afrika gelöst. Wenn es jetzt ein energiebetriebener Replikator ist, dann langt es nicht, dass ich die Kiste einfach da hinstelle, sondern muss ich auch irgendwie die ganze Wüste mit Solarkollektoren ausstatten oder wie auch immer, um das Ding mit Energie zu versorgen,
Leute,
um
ein
das
guter Punkt.
In Nahrung zu verwandeln.
Für mich ist es immer noch das Gleiche.
Nein.
Masse und Energie sind das Gleiche. Ob du Sand nimmst oder ob du die Energie der Sonne
hast. Aber Wissenlose hätten aus Sand Energie machen. Du brauchst ein Gerät, das das macht. Haben die das Gerät?
Das ist klar.
Und du brauchst Strom für das
Scheißgerät. Das war jetzt bezogen auf deine Frage, wie es wäre, wenn wir jetzt so einen Replikator in der Küche stehen hätten. Deswegen nochmal, ist es ein energiebetriebener oder ein materiebetriebener?
Also das
Strom brauchen sie wahrscheinlich bald.
Genau darauf will ich hinaus. Also eines der Grundgesetze der Thermodynamik, der Physik unserer ganzen Welt ist, dass du wie soll ich das beschreiben? Du kannst nicht aus dem Nichts irgendwas erschaffen.
Ja, und Energie geht nicht verloren. Aber du könntest das Ding so bauen, dass es einen Akku hat, du schmeißt Sand rein, mit dem letzten, was er noch an Energie hat, tut er den Sand in mehr Energie für seinen Akku umwandeln. Wäre kein Perpetuum mobile.
Du müsstest halt eine Initialenergie am Anfang reinstecken.
In den anderen Schacht kannst du dann reinschmeißen und sagen, ich bin Schnitzel. Zwei Schachte, einmal zum Energieauffüllen. Das Ding darf halt nie leer werden. Wenn es einmal leer ist, ist es vorbei.
Ja, Leute, also, dass ein Replikator so fortgeschritten, der auch ist, das nicht für umsonst macht, ist klar. Du musst immer Strom und du musst wahrscheinlich heftig viel Energie reinstecken. Ich meine, ich rede jetzt wirklich
trotzdem,
nur...
Es würde trotzdem die Probleme lösen.
Ich rede über die Konsequenzen. Also du könntest, wie du gerade schon gesagt hast, Nahrungsmittelkrise beseitigen. Zack. Brauchst einfach nur genug Energie dafür.
Und du könntest endlose, brutale Kriege führen, weil du nie einen Mangel an Waffen hättest.
Yeah. Ja.
Und noch ganz andere Schweinereien. Das ist halt die Nebenwirkung.
Ja. Das heißt, die Technologie ist mal wieder so gut oder so schlecht wie der Besitzer.
Als Soldat hast du nur noch einen kleinen Replikator auf dem Rücken, wo du reinlangst und sagst, hier, Handgun, Shotgun, was weiß ich, was Gun.
Ja. Ja, ja.
Die Ankali-Kapsel.
Ja, dann tust allerdings du, hättest du auch...
Im Zweifel tust du einfach einen Replikator ins Schlachtfeld stellen und der repliziert ununterbrochen Kampfroboter. So, und der am Ende mehr Kampfroboter auf die Schlacht schicken kann, gewinnt den Krieg oder die Schlacht, ja? Das wäre eine brutale Energievernichtung.
Das Geile am Replikator ist ja, dass es keinen Müll gibt. Du kannst alles recyceln. Bei Star Trek ist es so, die lassen sich aus dem Replikator ihr Schnitzel mit Pommes raus auf dem Teller und essen. Und das Essen nehmen die natürlich auf in ihre Körper, aber das Geschirr, die Teller und das Besteck, das stellen die dann wieder in den Replikator rein und das wird wieder zu Energie verwandelt. Das ist wieder weg.
Ja,
du hast keine Abfälle.
Ja. Das ist echt cool, ja.
Aber jetzt, das habt ihr ja gerade schon angesprochen, die Gefahren einer solchen Technik. Also ich meine, es gibt ja schon in unserer jetzigen Welt Diskussionen mit an Waffen rankommen und so weiter. Wenn du einen Replikator zu Hause hast, kannst du dir nur Scheiße replizieren den ganzen Tag. Waffen, ja, gut, Messer, Bomben.
Sag mir ehrlich, du hast vielleicht immer noch eine Regierung. Du kaufst dir so einen Replikator, der kann nicht alles.
Ganz einfach. Du müsstest im Prinzip, was müsstest du machen, damit das die Gesellschaft nicht vernichtet? Du müsstest extrem strenge Regelungen für diesen Replikator finden.
Es müsste sein wie ein iPhone. Du schaffst es kaum, das selber umzuprogrammieren, außer mit Apps. Ja. Und du musst einfach verhindern, dass die
das
sowas
ist das Problem.
Herstellen.
Irgendwelche Cracks.
Irgendeiner schafft's immer.
Irgendwelche Cracks hacken das Ding und bauen da ihre eigenen Rezepte rein.
Irgendein Crack baut so ein Ding selber im Keller.
Aber das kannst du niemals verhindern. Es gibt ja selbst im Star Trek-Universum haben die Replikatoren, glaube ich, eine Sperre drin, dass du keine Waffen damit replizieren kannst, meine ich.
Genau.
Oder es gibt zumindest die Direktive, dass du keine Waffen mit dem Replikator herstellen kannst. Weil aus irgendeinem Grund ist es ja auch beispielsweise so, du kannst keine Photonentorpedos mit den Replikatoren herstellen. Warum auch immer.
Ja, das ist so, aber das finde ich richtig. Bei Star Trek heißt es ganz explizit, dass Photonentorpedos nicht repliziert werden können. Was ich Schwachsinn finde.
Genauso wie Latinum.
Genau. Die Währung im Star Trek-Universum ist Latinum, irgendein komisches Metall.
Nur bei Ferengis. Mhm.
Ja, aber ja, das hat sich schon so in der Föderation durchgesetzt, wie man das versteht. Ne? Also, dass Latinum die Währung ist.
Ja, wobei ich denke, an der Stelle kann man einfach sagen, das ist für den Spannungsbogen und für die Story in Star Trek ist es halt eine Gegebenheit. Ich denke, wenn der Replikator in Realität kommen würde, würde es diese Einschränkung nicht geben.
Wenn du die Technik von denen immer richtig einsetzen würdest, wäre jede Folge nach 5 Minuten vorbei. Ja. Ja. Und deswegen ist auch immer alles kaputt, besonders bei Voyager. Es ist immer alles kaputt. Die Schilde funktionieren nie. Die Schilde können sie wegbauen. Die funktionieren nie. Sonst wäre es auch nicht spannend.
Das stimmt, ja. Also wenn du damit Materie auf molekularer Basis manipulieren kannst, kannst du alles bauen. Es dürfte keinen Unterschied geben.
Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig an dem Punkt.
Jein, wie funktioniert ein Photon-Torpedo?
Es ist ja egal, aber er muss ja wohl aus Materie bestehen oder aus was denn sonst, aus Magie?
Naja, Photon ist ein Licht. Das heißt, kannst du Licht replizieren? Kann ein Replikator Licht herstellen? Also replizieren,
nicht Licht aus... Ich könnte eine Taschenlampe herstellen. Wäre das nicht auch Licht?
Nee, aber
ich meine, überleg mal, ein Photon-Torpedo ist doch einfach eine Maschine, die irgendwas zu einem gewissen Zeitpunkt macht.
Ja, ich weiß nicht, was ein Photon-Torpedo funktioniert, aber hat der Photonen gespeichert? Und wenn ja, dann müsstest du sie replizieren können. Taschenlampe zu replizieren ist nur etwas replizieren, was wiederum Photonen ausstoßen kann. Nicht erzeugen, sondern ausstoßen
kann. Also ich bin der Meinung, wenn du die Fähigkeit hast, Materie und Energie gegeneinander auszutauschen und umzuwandeln, dann ist es Pimmel. Ja, dann ist es Pimmel, auch Photonen zu machen.
Das ist ja das Problem mit Photonen. Es ist weder Materie noch nur eine Welle. Das ist ja das große Problem.
Ich verstehe Fabios Punkt. Also da muss ich ihm schon recht geben. Das könnte tatsächlich technisch Schwierigkeiten machen, ja, aber ja, keine Ahnung.
Nö, sehe ich nicht ein. Nö, nächstes Thema.
Gut,
alles klar.
Nee, aber es ist ja auch so wie bei den, um nochmal auf die Hologramme zurückzukommen. Bei Star Trek Voyager gibt es ja den Doktor, der ist ein Programm, ein holographisches Programm, der aber in der Serie wie ein echter Mensch agiert. Und den haben die gespeichert, sein Programm haben die gespeichert, aber es passiert mega oft, dass der in Gefahr kommt und dann heißt es immer, sein Programm würde dekompilieren, das ist der Running Gag bei Voyager, dass sein Programm kaputt geht und dann ist er tot. Und wieso legen die kein Backup von dem an?
Es heißt, ist so groß, es passt nicht.
Ja, es heißt bei denen, dass man sein Programm nicht replizieren kann. Das bedeutet, es muss irgendeine Art von exotischen Daten bei denen geben.
Also, so wie der Matrix-Puffer, oder wie heißt er beim Beam, der Matrix-Puffer?
Der Transporter-Puffer.
Ja.
Da kommen wir noch hin.
Das ist genau
das Gleiche. Daten sind Einsen und Nullen. Ich meine, ihr beide als Programmierer wisst das hoffentlich.
Klar, dekompilieren ist kompletter Schwachsinn. Wenn du es abspeichern kannst, kannst du es kopieren.
Also du müsstest den Doktor aus Voyager mit Command-C und Command-V einfach in einen anderen Ordner ablegen, copy and paste und kein Problem.
Wenn er ist wahrscheinlich ein Embedded System. Das heißt, ohne Scheiß.
Erklär das kurz.
Ein Embedded System ist Software, die für ganz bestimmte Hardware geschrieben wurde. Bestes Beispiel iOS, iPhone. Es ist extra dafür geschrieben. Oder wenn du dir ein Navi kaufst, das ist ein Embedded System. Das ist ganz besondere Hardware. Die haben die hergestellt, wie sie meinen, dass es sein muss. Und genau dafür wird programmiert. Da wird auch Hardware auf ganz besondere Art und Weise angesprochen. Das funktioniert nicht, wenn du das einfach jetzt mal auf dem Windows-Rechner laufen lässt oder so.
Ja, aber hier reden wir von Kompatibilität. Dass das Einsen und Nullen sind, wird auch ein Windows-Rechner erkennen. Aber
vielleicht waren sie so dumm, das so zu bauen, dass sie es wirklich nicht kopieren können.
Also du meinst...
Weil die Hardware dazu fehlt. Vielleicht brauchst du eine zweitidentische Hardware.
Also man muss auch immer dazu sagen, manchmal gibt es ja Kopien vom Doktor. Irgendwo taucht er dann in der Zukunft auf, wo er wieder reaktiviert wird auf einem fremden Planeten, wo sie ihn dafür verantwortlich machen, dass die Voyager einen Krieg angezettelt hat. Ich weiß nicht, welche Folge es war, aber die Voyager-Kenner, die werden wissen, was ich meine, welche Folge.
Und vor allem, Dateien kopieren geht immer.
Ja,
sie ausführen ist die andere Frage.
In der speziellen Folge ist es ja eine Kopie, weil er wurde, als Backup-Modul wurde er auf diesen Planeten geschickt. Damals, angeblich. Also er wurde, die Voyager ist da vorbeigeflogen und die wurden angegriffen und dabei wurde sein Backup-Modul rausgeschossen und er ist dann auf diesem Planeten gestrandet und wird nach ein paar hundert Jahren wieder aktiviert.
Ja,
das ist sein Backup-Modul. Also es geht tatsächlich, dass du eine Kopie von dem Doktor erstellst.
Moment, Serie hat er da nicht seinen tragbaren Transponder oder
Transmitter?
Emitter-Transmitter da?
Nee, ich glaube, der ist in diesem speziellen konstruierten Holodeck auf diesem Planeten drin, in diesem Museums.
Stimmt, aber Modul es ist eine Kopie.
Es wird ja so erklärt, das passt sogar zu dieser Embedded System-Geschichte von dir. Es wird ja erklärt, dass der hat ja einen mobilen Transmitter, also der trägt ein kleines Gerät mit sich, das ihn projiziert, da wo er gerade ist. Und das ist aus dem 26. Jahrhundert. Das 29. haben die
aus dem
Das haben die aus dem 29. Jahrhundert, aus der Zukunft, durch Zufall natürlich bekommen. Und es wird ziemlich klar so erklärt, dass der nicht kopiert werden kann oft. Da ist die Serie ein bisschen inkonsistent.
Stimmt, er wird nur verlagert. Ja. Aber sie kriegen es trotzdem Ding nicht auf die Reihe, ja, dass er das gleichzeitig auf dem Schiff ist und irgendwo den
gut, das halte ich aber für nicht mal so unrealistisch. Ich meine, überleg mal, du hast da irgendein Gerät, das ist 400 Jahre vor deiner Zeit hergestellt worden. Versuch da mal Daten rauszulesen oder irgendwie
irgendwas mit dem Gerät zu machen. Ja, aber sie schaffen es zu... Also es ist sozusagen ein Cut-Paste, ja, kein Copy-Paste.
Sozusagen bedienst du nur die Benutzeroberfläche von dem Gerät, weißt du? Die drücken zwei Knöpfe und dann ist er in diesem Gerät drin. Das ist die Funktion von dem Gerät.
Er kann sich auch selber, er kann selber sagen, ich gehe jetzt da rein, fertig.
Ja, das kann er machen. Das ist aber das die Standardfunktion, das ist die Standardfunktion von diesem mobilen Emitter. Aber wenn du jetzt sagen würdest, ich will dieses Gerät hacken und ich will jetzt sonst irgendwas damit machen, beispielsweise ein Backup davon erstellen, dann kommst du an eine Funktion, die das Gerät, dieses Embedded-System nicht vorsieht. Aber du auch nicht in der Lage bist zu hacken, weil das Ding einfach so weit fortgeschritten ist, dass du die ganze Technologie, die unter dieser Oberfläche steckt, nicht verstehen kannst.
Sehe ich anders. Wenn er da reingeht, wird er von einem anderen Gerät projiziert, dargestellt, ausgeführt. Ja? So, das heißt, die Krankenstation, wo er normalerweise ist, ist ausgeschalten. Sie ist einfach nur aus, sie kriegt davon nichts mit. Ja. Man könnte sie einfach anschalten und dann wird sein Programm dort ausgeführt.
Okay, Leute.
Nichts dagegen. Das heißt, sie machen entweder ein Cut-Paste oder sie machen einfach nur Scheiße.
Ja. Okay, Leute, wir halten fest, der Holodeck von Voyager ist das iOS des Star Trek-Universums.
Ja, keiner weiß, warum es nicht funktioniert.
Und jeder will ihn jailbreaken.
Auf jeden Fall.
Gut, wir kommen jetzt zu der Technik, auf die ich mich tatsächlich bei dieser Folge am meisten freue, da ein bisschen zu fachsimpeln, und zwar Beamen.
Oh Mann.
Okay, dann hau mal
die
raus.
Transporter-Technologie.
Jetzt wird's philosophisch, Mann.
Ja, Mann.
Stimmt.
Beamen. Das kennen wir alle. Wer kennt Beamen nicht? Keiner. Beamen bedeutet, du wirst teleportiert. Also du als gesamter Mensch oder auch als Objekt verschwindest, um es mal kurz leinhaft zu erklären, und tauchst an einem anderen Ort, der frei wählbar ist, theoretisch, wieder auf. Du wirst auf magische Art transportiert irgendwohin. Teleportation.
Lass uns einfach mal fürs Protokoll festhalten an der Stelle, dass das Beam eingeführt wurde, weil die Raumschiff-Szenen, die gedreht werden müssten oder animiert werden müssten, bei der ganz alten Star Trek-Serie, der Original Series, um eine Landung auf dem Planeten darzustellen, viel zu teuer gewesen wären. Dass sie deswegen gesagt haben, okay, wir erfinden eine Technologie, dass wir einen Szenenwechsel machen können, direkt vom Raumschiff auf den Planeten, ohne dass irgendwelche Fragen entstehen, wie die Leute da gelandet sind.
Ja.
Lass uns das einfach festhalten.
Ja, super. Die alte Serie mit Kirk und Spock und so weiter, TOS, die Original Series, die Fans sagen alle nur TOS dazu, das war ja eine Low-Budget-Produktion damals, die hatten echt nicht viel Kohle und die hatten einfach keine Kohle, um Raumschifflandungen zu inszenieren.
Also das war damals schon Trash.
Ja. da kommen wir in einer anderen Folge noch dazu, um TOS auseinanderzunehmen. Teleportation, wie funktioniert das?
Also wie wir vorhin schon gesagt haben, hängt ja irgendwie jede Star Trek-Technologie mit der anderen zusammen. Und wir haben es, glaube ich, vorhin schon mal kurz erwähnt, das Beamen ist nichts anderes, als die Materie in Energie zu wandeln, diese Energie in irgendeiner Form in diesem Transporterpuffer abzuspeichern und dann diese Energie an einer anderen Stelle wieder zur Materie werden zu lassen.
Der Beamvorgang ist im Prinzip genau das gleiche wie das, was der Replikator macht.
Ist es nicht so, dass nur die Information, wie er zusammengebaut war, gesendet wird und er auf der anderen Seite wieder zusammengebaut wird aus irgendeiner anderen Materie, einer anderen Energie, weil die Energie zu senden an sich würde ja...
Ja, okay, sagen wir es mal so, der Speicherpuffer ist eigentlich sozusagen die Datenbank der Information, die du wiederherstellen musst.
Also ist es nicht...
Das ist ja das, was das echte das echte Problem nachher darstellt.
Ja, richtig.
Also der Transporter, das Beamen in Star Trek funktioniert so, der Computer analysiert dich als Mensch auf Quantenebene. Der Computer scannt jeden einzelnen verdammten Quant, jedes Teilchen in dir drin und speichert ab, wie das in diesem Moment gerade zusammengesetzt ist und was es gerade macht und löst dich auf. Und an dem Ort, an dem du auftauchst, baut er dich aus dieser Information dann als Mensch, als lebender Mensch wieder auf.
womit wir schon beim Problem wären. Wer von uns drei würde sich tatsächlich beamen lassen wollen?
Oh, geile Frage. Fab, würdest du dich beamen lassen?
Kommt drauf an, wann.
Jetzt? Jetzt sofort?
Nein, ich meine, also wenn wir jetzt mal
von hier aufs Klo.
Nein, ich meine, wenn wir das Star Trek Universum nehmen, in welchem Jahrhundert? Im 24. Jahrhundert, wo die ganzen, also Serien wie Voyager,
Next Gen.
Zu Archers Zeiten, nein.
Du würdest dich beamen lassen?
Ja.
Echt?
Ja.
Andi? Wow.
Nein, auf keinen Fall. Never.
Ich auch nicht.
Ich wäre einer dieser Admirals, die dann sagen, nein, ich setze mich in den Shuttle und ich fliege die Strecke.
Also bei Star Trek wird diese Technologie des Beamens ja alltäglich angewendet, wie wir heute aufs Klo gehen und der Spülung vertrauen.
Deswegen sage ich ja, zu den Zeiten
und,
ja.
Und es gibt in der Star Trek Welt aber auch immer wieder Figuren, die sich weigern, die Angst davor haben, sich beamen zu lassen. Und ich kann das voll nachvollziehen. Ja. Ich würde mich auch nicht beamen lassen.
Definitiv nicht.
Gut, ich hatte jetzt natürlich eine große Fresse, weil es nicht passieren wird. Ich habe ja auch Flugangst zum Beispiel. Aber
verstehe mich nicht falsch. Ich würde das nicht machen, weil ich nicht der Technologie vertraue. Ich denke, die Technologie funktioniert im 24. Jahrhundert
einwandfrei. Wir gehen davon aus, die Technik ist perfekt ausgereift.
Ich würde es nicht deswegen nicht tun wollen, sondern, Achtung, jetzt wird es philosophisch, ich will mich nicht klonen lassen. Ja? Ich möchte nicht an der einen Stelle aufgelöst werden und dann an einer anderen Stelle eine exakte Kopie meiner Person herstellen, ja? Mhm. Weil ich glaube nicht, dass ich dann dieselbe Person bin. Es ist zwar eine Kopie meiner Person mit denselben Gedankengängen, Handlungsweisen, Ideen und Fantasien, aber es werde nicht ich sein, ja? Ich denke, dass meine Seele bei dieser Transportation verloren gehen würde.
Jetzt wird's brutal.
Ja?
Also, genau das glaube ich nämlich nicht. Erstens glaube ich nicht, dass es eine Seele gibt. Halte ich für absoluten Bullshit.
Dann nenn es Bewusstsein.
Dein Bewusstsein wird das gleiche sein. Du bestehst bloß nicht mehr aus den... Du bestehst aus der gleichen Materie, bloß aus anderen Partikeln, also aus anderen... Hm. Anderer Materie zusammen. Ja. Aber du bist identisch gleich.
Ja, es ist eine identische Kopie, aber es sind nicht mehr dieselben Partikel in meinem Kopf wie vorher.
Scheißegal. Nein. Es sind andere Partikel, die zur gleichen Klasse gehören und das gleiche tun.
Ich will aber meine Partikel behalten.
Also das Beamen, ihr seid wirklich schon auf den spannendsten Aspekt dieses Themas Beamen jetzt gestoßen.
Ja.
Also ob es eine Seele gibt und ob diese Seele dann auch in dem Objekt, das da unten wieder auftaucht, dann auch noch drin ist. Seele. Ist ein theologisches Thema. Mhm. Das möchten wir in dieser Folge nicht besprechen. Das möchten wir auch so nicht besprechen.
Seele?
Ja, okay, Leute, ihr wisst, was ich meine. Ich rede jetzt hier, ich will jetzt nicht theologisch werden oder sowas. Lass es uns bei Bewusstsein. Ja. Sagen wir einfach Bewusstsein dazu.
Schön, dass wir es angesprochen haben, aber wir klammern das Thema Seele jetzt mal aus.
Sind wir uns einig?
Beim Beamen passiert praktisch Folgendes. Du als Fabio, der jetzt gebeamt wird, du wirst aufgelöst. Du stirbst praktisch. Und an dem Ort, an dem du hingebeamt wirst, da wirst du dann wieder zusammengesetzt. Das bedeutet, das, was da unten aufgebaut wird, ist im Prinzip eine vom Computer erschaffene neue Version von dir.
Ja.
Und das ist das, was mir am Beamen am meisten Angst macht.
Ja, natürlich.
Fabio, was ist los?
Jetzt lass dich beamen, komm. Lass dich beamen, jetzt!
Nein, ich kann ja die große Fresse haben, weil es nicht geht.
Hier, Moment, mein Laptop steht vor mir. Was ist der Shortcut für beamen? STRGB?
Das ist, glaube ich, für Boobs. Bei mir jedenfalls. Aber wenn du die Erfahrung machen könntest.
Nee.
Echt nicht?
Ich hätte Angst zu sterben.
Nee, angenommen, es lässt einen Schlag, ich bin dort. Die haben die Technik. Meine allererste Frage ist, warum könnt ihr den Scheiß nicht speichern? Warum könnt ihr das nicht? Speichert mich doch einfach. Das Buch Backup, hast du mir mal ausgeliehen?
Ja, ja.
Eine perfekte Idee. Einmal im Monat machst du ein Backup von dir selber in einer Art Telefonzelle oder wie auch immer das war. Und sobald du stirbst, wird dein Körper wieder genauso in Anführungsstrichen repliziert oder ich glaube, die werden halt geklont. Und dein letztes Backup wird in das Gehirn geladen.
Aber die philosophische Frage dahinter, auf die du ja auch hinaus willst, bist das dann noch du, der da entsteht?
Ist mir scheißegal. Wenn das mein Bewusstsein ist und ich wieder lebe, alles okay. Das Problem passiert ja erst, wenn es mehrere sind.
Bist das dann noch du? Ist es nicht so, dass dein jetziges Ich stirbt und irgendein anderes Replikat dein Leben
weiß? Ja, aber ich sag ja, wie definierst du dich?
Theologischen Thema.
Wie definierst du dich? Du bist nur dein Frontallappen, der dir dein Ich vorgaukelt. Das bist du. Alles andere sind nur Aktion, Reaktion. Du bist das, was dein Frontallappen dir vorgaukelt. Dieses Programm, das ist deine Persönlichkeit. Und wenn du die duplizierst oder auf was anderes überträgst, ist es immer noch deine Persönlichkeit. Du bist nicht mehr die exakt identische Materie, aber es bist du, es ist deine Persönlichkeit. Es ist wie ein Programm, das du kopiert hast.
Du bist auch so ein Frontallappen.
Weg mit dem Arsch. Ja, es ist ein echt schwieriges Thema. Also ich hätte nichts dagegen, Gegenstände zu transportieren, zu beamen. Mhm. Das hält ich für sinnvoll und geil. Aber ich würde mich persönlich nicht beamen lassen wollen.
Ich auch nicht, ich auch nicht.
Ich würde mir die Hosen verscheißen, aber ich würde es machen. Ich muss das machen, wenn es das gibt.
Es gibt ja tatsächlich immer mal wieder irgendwelche Zeitungsartikel und Newsmeldungen, dass es Wissen, also realen Wissenschaftler in unserer Welt geglückt ist zu beamen.
Ja. Quantenverschränkung oder
Bullshit. Oder wie war das? Es ist halt meistens Bullshit.
Also es Information gebiert durch Quantenverschränkung. Also, das war das Letzte, was ich mal
genau mitkriege. Aber das ist schon wirklich ein spannendes Thema. Also es ist tatsächlich geglückt, Zustände zu übertragen. Also die haben den Zustand eines Quants auf ein anderes übertragen. Das heißt ja nicht, dass da irgendwas verschwindet und da entsteht was, sondern die haben einfach nur geguckt, was macht Teilchen X und haben Teilchen Y in den gleichen Zustand versetzt. Aber das ist ja schon einer der ersten Schritte dahin. Das sind die Kinderschuhe des Beamens, Leute.
Es sind die Kinderschuhe des Übertragens von Informationen in unendlicher Geschwindigkeit. Und keiner weiß, warum es geht, aber es geht. Ich kann jetzt auch nicht genau erklären, wie sie es machen, aber sie schaffen es zwei, ich weiß nicht mal, ob es Teilchen sind oder Quarks, ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Also sie schaffen es, zwei Teilchen herzustellen, die miteinander quantenverschränkt sind oder sowas. Und wenn du den Spin von einem änderst, ändert sich der Spin vom anderen genau identisch. Das heißt, du hast sozusagen ein Bit. Wenn du 8 davon herstellst, kannst du ein Byte übertragen in unendlicher Geschwindigkeit. Und das ist das Krasse, egal wie weit sie voneinander entfernt sind.
Das ist ultra kranke Scheiße.
Das ist richtig krank. Und sie wissen nicht, warum. Sie wissen nur, dass es geht.
Ich möchte an der Stelle allen Hörern, die sich dafür interessieren, den Trekcast empfehlen. Das ist so der deutsche Star Trek Podcast. Hört mal rein. Die haben erst vor kurzem tatsächlich eine Folge veröffentlicht, in der die mit einer Wissenschaftlerin darüber gesprochen haben, die an solchen Themen arbeitet. Und ich hab tatsächlich, weil ich ja echt viele Podcasts privat höre, habe ich denen dann einen Hörerbrief geschrieben, dem Trekcast, den die dann in der nächsten Folge auch vorgelesen haben. Hab mich mega gefreut, da meinen Namen zu hören. Viele Grüße. Und hab da auch mal diese Themen denen geschrieben, das, was wir gerade angesprochen haben. Wenn du gebeamt wirst, stirbst du praktisch und ein Replikat von dir wird erschaffen.
Ja.
Und ich habe in der Hörermail auch noch eine andere Frage angeschnitten, die Jungs kurz vorgelesen haben, wo wir hier jetzt aber Zeit haben, darüber zu sprechen. Die Auswirkungen der Transportertechnologie auf die Realität, auf die Praxis. Stellt euch vor, das ist ja auch so Überthema unserer heutigen Folge, stellt euch vor, jetzt, morgen ist die Technik verfügbar. Irgendein großes Elektronikunternehmen veröffentlicht den Transporter. Wir können beamen. Meiner Meinung nach hätte das extrem heftige und teilweise unvorhersehbare Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Das bedeutet nämlich, dass räumliche Entfernungen kein Hindernis mehr darstellen. Guck mal, es wird heute so viel gereist wie nie in der Geschichte der Menschheit. Ich hab jetzt die genaue Zahl nicht hier, aber ich meine, dass fast 3 Milliarden Menschen jedes Jahr fliegen. Fast die Hälfte der Menschheit steigt jedes Jahr in ein Flugzeug.
Was?
Nagel mich jetzt auf die Zahl nicht fest, vielleicht ist es, ich weiß nicht mehr, aber es sind auf jeden Fall wahnsinnig viele Menschen. Es sind Millionen, Millionen von Menschen, die jedes Jahr reisen. Und es reisen immer mehr Menschen. Wieso? Weil es immer günstiger wird zu fliegen. Es wird immer einfacher, Entfernungen zu überbrücken.
Ja,
jetzt, ich möchte mal ein bisschen weiter ausholen. Die Menschen in der Urzeit und im Mittelalter, die sind ja auch schon gereist. Aber die mussten halt zu Fuß und mit Pferden und mit Kutschen und so weiter auf Reisen gehen. Damals war Reisen nichts Schönes, sondern damals war Reisen was echt Anstrengendes und Gefährliches. Denn du warst Tage, teilweise wochenlang unterwegs. Es war gefährlich, anstrengend, du wurdest krank, du warst erschöpft und so weiter. Heute steigst du in den Flieger und du bist in 2 Stunden in der Sonne. Ja? Jetzt stell dir mal vor, du hast die Möglichkeit, innerhalb von einer Nanosekunde oder von mir aus auch in einer Sekunde plötzlich irgendwo auf der Welt aufzutauchen. Was würde passieren?
Gut, jetzt rein einfach gesprochen, genau das, was wir heute erleben, multipliziert mit einer Zahl x. Also du würdest einfach die Mobilität der Menschheit einfach nochmal erhöhen. Das heißt, im Zweifel wohne ich irgendwo auf Hawaii, habe da meine Bude, morgens steige ich in den Transporter, beam mich zum Arbeiten nach China in irgendeine Arbeiterfabrik. Nachmittags beam ich mich zum Surfen auf die Philippinen runter, danach fliege ich nach Thailand weiter, besauf mich da und irgendwann nachts beam ich mich wieder zurück auf Hawaii und schlafe meinen Rausch aus.
So sieht's aus,
ja. Aber das Problem ist, dann wohnen alle auf Hawaii.
Das ist
das, wolltest du. Das
darauf will ich hinaus. Darauf will ich hinaus. Es wäre eine Explosion des Tourismus, der unsere Welt zerstören würde.
Aber nur kurz, ich glaube nur kurz, weil klar, erstmal würden alle auf Hawaii wohnen oder sonst wo in den geilen Gebieten. Thailand wäre der Tod.
Die ganzen deutschen Ränder lassen sich nach Thailand beamen.
Aber irgendwann kommt der Punkt, wo es normal ist. Und dann geht's los. Ich hasse die ganzen Arschlöcher. Ich kann es nicht mehr sehen. Immer so viel Menschen um mich. Dann fängst du ja, nein, der Schwarzwald, da wohnt kein Schwein mehr. Also kann ich auch da wohnen. Und ich glaube, es würde sich wieder verteilen, weil jeder braucht
Privatsphäre. So dramatisch würde ich es mir jetzt auch nicht vorstellen. Ganz einfach, weil wenn ich wollte, könnte ich auch heute schon auf Hawaii gehen, dorthin wohnen. Ja, und im Zweifel gut nicht in China arbeiten, aber ich könnte auch dort mein Leben verbringen, wenn der ich denn wollte.
Aber das ist verbunden. Viel
größer.
Das ist
die Reise an sich ist das kleinste Hindernis. Ich buche ein Ticket, zahle dafür x Euro und fliege nach Hawaii. Das ist nichts Problem. Weißt du, du wirst bürokratische Hürden haben, die wirst du auch mit dem Beam haben. Ich kann mich nicht einfach in Transporter stellen und sagen, ich beam mich jetzt auf Hawaii, sondern das wird irgendeine zentrale Stelle sein, die Transporterbehörde, da muss ich meinen Reisepass vorzeigen, da wird ein Stempel reingehen gehauen und dann darf ich mich nach Hawaii beamen, kriegen ein Visum und darf mich da 90 Tage aufhalten.
Du wirst kein daheim haben, du wirst kein sozusagen Beamgerät daheim haben, keinen Transporter, mit dem du dich überhin beamen kannst, weil dann nehme ich eine scheiß Bombe in die Hand und beam mich irgendwo New York und mache
BAM
und bin Terrorist.
Ja, Leute, jetzt guck mal. Wir drei Kumpels, die am Wochenende einen Podcast aufnehmen, Star Trek Fans, wir haben irgendwie schon so aus Spaß gesprochen, wir möchten auf die Star Trek Convention nach Las Vegas in diesem Jahr, 50 Jahre Star Trek. Wieso machen wir das nicht? Ganz einfach. Der Mensch ist faul und der Mensch ist geizig und geht den Weg des geringsten Widerstandes. Nach Las Vegas zu kommen für uns würde bedeuten, dass wir richtig viel Geld ausgeben müssen für den Hin- und Rückflug und dass wir wirklich viel Zeit investieren müssen, denn wir sitzen fast den ganzen Tag.
Ja,
denn wir sitzen 8 Stunden oder vielleicht noch länger im Flugzeug.
Entschuldigung, wenn ich dich
da unterbreche. Und das ist das, was uns abhält.
Aber Fred, glaubst du ernsthaft, die Transportertechnologie wäre gratis? Du könntest einfach hingehen und dich überall hinbeamen. Das glaubst du doch wohl selbst.
Scheiß mal aufs Geld, aber die Zeit, das stimmt. Also der Tourismus würde mit Sicherheit mehr blühen. Mit Sicherheit. Also
ja, aber du müsstest genauso viel Kohle aufwenden wie heute.
Okay,
ja,
okay, Geld, okay. Ja. Das stimmt. Es wäre mit Sicherheit am Anfang arschteuer. Es wäre am Anfang unbezahlbar und nur reiche Leute könnten das machen. Eben,
also wird die Auswirkung gleich, wenn der Transport erfunden wird, erstmal mit Null beginnen. Dann wird es eine leichte Steigung geben, indem es immer erschwinglicher wird. Ja, aber du könntest es auffangen, du könntest es kompensieren. Weil gleichzeitig würden ja auch die Flüge weniger werden. Die Leute würden weniger fliegen und dafür in den Transporter steigen, gleiche Preise bezahlen, als hättest du dieselben Touristen aufkommen.
Und denk dran, dass Minimum die Hälfte der Menschheit sich erstmal nicht beamen lassen würde, so wie ihr zwei.
Ja,
vor allem, wenn es neu ist. Ich würde es auch nicht tun. Wenn es morgen rauskommt, leck mich am Arsch, Mann.
Aber wir sind ja hier ein Gedankenexperiment. Alles, was wir hier machen. Und jetzt nehmen wir mal an, es ist erschwinglich. Es ist schon, die Technik ist ausgereift, es ist erschwinglich, man kann das bezahlen. Ja, es kostet vielleicht 100 Euro, dich jetzt beamen zu lassen nach Hawaii oder sowas, keine Ahnung.
Weißt du was, ich stelle mir ein ganz anderes, an ganz anderen Punkt vor. Ich glaube nicht, dass der Tourismus explodieren würde. Eher würde sowas wie ein Versandhandel, Amazon, das würde explodieren. Ich bestelle mir irgendwas und 2 Sekunden später wird es in mein Wohnzimmer gebeamt.
Aber dann kannst du es dir auch scheiße nochmal replizieren, dann brauchst du kein Beam.
Ja, aber wir reden jetzt vom Beam, nicht vom Replikator.
Ja, aber dann, wenn
es du es ja
kannst, kannst du auch das andere.
Es ist im Prinzip die gleiche Technologie.
Und dann würde, also wenn ich Amazon wäre und ich hätte die Technologie, dann würde ich eher sagen, du gibst mir sozusagen, du bezahlst nur noch die Rechte. Du bezahlst nur noch dafür, dass du es darfst. Und dann, was weiß ich, kriegst du eine Bestätigungs-E-Mail oder irgend sowas und dann darf dein Replikator einmal den Scheiß
replizieren. Du kriegst das Rezept, du kriegst so ein Pattern, so eine Vorlage.
Nicht einmal darfst du.
Ja, genau.
Nicht mal ein Rezept, sondern einmal.
Materie on demand.
So wie ein Trial bei einem Game, das sich irgendwann löscht oder deaktiviert oder was
das ist. Also, es ist ja unbestritten so, dass es auf der Welt Orte gibt, die so von dem Durchschnittsmenschen als eher unangenehm empfunden werden. Die Arktis, Sibirien im Winter.
Eisingen.
Eisingen in Baden-Württemberg.
Ich hab dir das geklaut.
Ja. Und es gibt Orte, die als schön empfunden werden. Hawaii, Las Vegas, spannende Orte, New York, keine Ahnung, Fidschi-Inseln oder weiß der Geier was, für deutsche Rentner auch meinetwegen Thailand, ja. Meiner Meinung nach würde, wenn die Transportertechnologie real existieren würde, Folgendes passieren. Es würde explodieren. Die ganze Welt will für ein fucking romantisches Wochenende nach Paris. Und du hast in Paris plötzlich nicht mehr 30 Millionen Touristen jährlich, sondern 30
Ganz Japan.
Ganz Japan fliegt an einem Wochenende, beamt an einem Wochenende nach Paris. Du hättest an den Hotspots der Welt
die Hölle.
Oh, die Hölle auf Erden. Vielleicht nicht ewig, denn irgendwann geht das den Leuten auf den Sack und das gleicht sich aus. Aber du hättest in der Anfangszeit, wo das noch neu und cool ist, die Hölle auf Erden an den touristischen Hotspots der Welt.
Das würde ich unterschreiben, definitiv. Aber wie ich vorhin gesagt habe, es wird sich beruhigen, die Leute haben die Schnauze voll von den Massen und dann wird sich das irgendwie einpendeln und dann machst du also Urlaub, wenn du Bock hast und dann ist wieder alles.
Wenn wir jetzt wirklich von dem Gedankenexperiment ausgehen und sagen, schlagartig, bam, jeder kann beamen, wohin er will, dann gebe ich dir recht, Fred, dann würde es diese touristische Explosion geben mit zu vielen Menschen an einem Ort.
Aber gehen wir mal von dem Thema Tourismus weg und gehen in die Schiene Kriminalität. Scheiße, was könntest du mit einem Transporter, mit einem Beamstrahl für Schindluder treiben?
Deswegen ist, ja klar, aber deswegen, wenn sowas rauskommt, wird es staatlich geregelt sein. Du hast das Ding nicht dahin, du hast auch, wie gesagt, du hast auch kein Bomber daheim. Du hast kein Bomberflugzeug daheim, egal wie reich du bist, du hast es nicht.
Du könntest dich in den Safe der Bank beamen, die Kohle mitnehmen und dich verpissen.
Ja, wenn du es schaffst, sowas.
Gut, in der Welt von Star Trek gibt es ja solche Transporter-Scrambler, solche Schutzfelder, wo du dich abschirmst gegen Transporterstrahlen, aber ich glaube, wenn sowas erfunden werden würde, dann wäre das extrem krass reglementiert und vielleicht würde das die jeweilige Regierung gar nicht rausgeben, sondern für ihre eigenen Zwecke benutzen.
Allein wir, die CDU, genau wegen dem Seelenscheißdreck. Glaubst du wirklich, die CDU würde sowas freigeben?
Was für ein Scheißdreck?
Ja, mit der Seele oder gibt es Seele?
Ach so, ja.
Allein schon das, dieser ganze politische Müll, das würde bei uns gar nicht. Überleg mal, wie lange es gedauert hat, bis wir endlich mal Stammzellenforschung richtig betreiben konnten, wegen den Affen. Das ist genau das Gleiche.
Hochpolitische Themen, die hier diskutiert werden.
Gleiche Shop, muss ich erstmal aufregen, aber reg ich mal auf hier.
Es müsste wirklich eine extrem krasse Reglementierung geben für das Beamen.
Ja, wobei, also mal ganz offen gesprochen, in dem Zeitraum, wo wir Transportertechnologie haben werden, denke ich, sind wir schon weit über den Zeitpunkt hinaus, wo wir sagen, es gibt noch Währung auf dem Planeten Erde.
Ich glaube erst, dass die Technologie dazu führen kann. Also replizieren.
Möglich, ja.
Erst die kann dazu führen.
Also spätestens mit der Replikatortechnologie, gebe ich dir recht, wird Geld überflüssig sein.
Das glaube ich nicht. Doch, ich glaube, dass Geld oder eine Währung niemals überflüssig wird.
Überflüssig ist sie schon immer gewesen. Oder nicht schon immer, aber sie ist schon lange überflüssig. Es gibt Modelle von Wirtschaftsmathematikern, die perfekt beschreiben, wie ein Leben ohne Geld möglich wäre. Ohne irgendetwas aufzugeben. Aber das Problem ist, das Problem ist aber, die Geld haben, wollen das nicht. Und die Geld haben auch die Macht dagegen, was zu tun. Und das ist die Hürde zu überwinden. Wir brauchen kein Geld. Wir brauchen schon lange kein Geld mehr. Frag mich jetzt nicht, wie der Scheiß funktioniert. Ich weiß noch, dass es so ist.
Aber dann würde doch jeder Vollhonk aus jeder Seitenstraße sich ein Lamborghini hinstellen, wenn es kein Geld mehr gäbe.
Könntest du machen, aber das würde ja auch seinen Reiz verlieren.
Ja, eben.
Das stimmt.
Ja, nee, ja, eben. Na, jein. Ja.
Doch.
Natürlich. Also mit Replikatoren, klar, dann kannst du den Lamborghini replizieren, Thema erledigt.
Ja, eben.
Aber die haben wir noch nicht. Ich meine, es wäre jetzt schon möglich.
Und mit den Replikatoren erst recht.
Ja, dann sowieso.
Man merkt übrigens, dass Fabio halb Italiener ist, denn er spricht Lamborghini richtig aus, denn die Deutschen sagen ja immer Lamborghini.
Ja.
Lamborghini.
Genauso wie Knocchi, ne? Ich fress heute Knocchi.
Oh, ey, rast ich so aus. Wie spricht man es richtig aus? Gnocchi, oder?
Gnocchi, ja.
Ich
kann nicht mal Italienisch.
Das ist also, das hat hier, um die Stimmung aufzulockern, das hat jetzt gar nichts mit unserem eigentlichen Thema zu tun, aber ich bin mal in einem ICE gesessen und da gibt's ja manchmal diese Durchsagen, heute gibt's im Bordbistro dies und das und so weiter, ne?
Wird schon aggressiv.
Und da kam diese Durchsage, bla bla, besuchen Sie heute unser Bordbistro, und der Typ, der das gesprochen hat, das war irgendwie auch so ein Schwabe oder so, und der meinte dann, heute bei uns gibt's zu essen im Bordbistro Gnocchi.
Ah.
Und es war echt so, das halbe Zugabteil musste sich das Lachen verkneifen und alle mussten sofort gute Stimmung im Zug. Gnocchi.
Ich nehme an.
Meine Mama sagt auch Gnocchi.
Ich kann darüber nicht lachen, ich werde davon aggressiv, Mann.
Wieso sagt man eigentlich nicht Gnocchi? Ja, wenn man das schreibt,
weiß
man
Gnocchi.
Sind es nicht, ich weiß nicht mal, wie man es schreibt.
Das ist doch C-H-I, oder?
Sind es nicht C-C-H-I?
Nee, das ist nur ein C. Keine Ahnung.
Ja, das ist ein Italiener, da macht das ist ein G, weißt
du? Das ist Deutsche Widder.
Gnocchi.
Für mich sind es Gnocchi, so.
Das ist Deutsche Widder. Ich hab's gerade gegoggelt, man schreibt es G-N-O-C-C-H-I.
Also C-C-H-I.
Gnocchi.
Gnocchi. Gut. Haben wir das auch besprochen?
Auf Deutsch, Nocken.
Das ist beste Science Fiction hier.
Nocken.
Leute, ich glaube, wir haben unseren Hörern für heute genug zum Nachdenken mitgegeben. Viele, viele Fragen und einige Antworten. Wir haben noch einige wirklich wahnsinnig spannende Themen und Techniken der Sci-Fi-Welt zu besprechen. Das machen wir allerdings dann in der zweiten Folge. Wir werden bald eine zweite Folge veröffentlichen, Sci-Fi im Alltag. Wir machen heute die Klappe zu, oder? Erstmal.
Ja.
Hätte ich auch gesagt.
Ihr habt noch genug Brainpower für die nächste Folge.
Für die nächste,
freuen uns schon auf.
Definitiv.
Super. Liebe Kack- und Sach-Hörer, auch weiterhin bitte fleißig uns bei iTunes 5-Sterne-Bewertungen geben. Bitte weiterhin fleißig abonnieren. Folgt uns gerne auf Facebook oder auch bei Twitter in den sozialen Medien. Hashtag Kack und Sach. Und wieso grinst ihr?
Ich grinse gar nicht.
Ich habe eigentlich gehofft, dass du den Hashtag vergisst und ich den dann, also dass ich dich wie der Tobi immer dann darauf aufmerksam mache, dass du gemacht. Ich habe gedacht, ich könnte ein bisschen cool sein. Aber
ja, das ist so der Running Gag mittlerweile, richtig. Ja,
machen wir es bei der nächsten Folge.
Dass ich den Hashtag vergesse. Cool. Alles klar, Freunde der Kack und Sachlichkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Andi, Fab und Fred sagen
Tschüss. Tschüss.
Kurz was?
Deine Mama.
Lass mal einen kurzen Schrei ab.
Oh!